Ich freue mich auf das nächste Panel, was eigentlich zwei Panels sind. Ihr habt das gesehen, der Blick über den Tellerrand hat zwei Teile. Zunächst mit Ben und Merle gucken wir uns sozusagen die maritime Komponente, also Ostsee und Arktis, ist jetzt auch nicht nur maritim, an. Und danach schauen wir explizit nochmal die arabischsprachige Welt und den globalen Süden insgesamt an, was für Folgen da eigentlich kommen. Die beiden Referentinnen sitzen jetzt noch nicht hier oben. Wir machen das zweigeteilt, vielleicht machen wir nachher auch nochmal eine ganz kurze Pause dazwischen. Ich darf vorstellen, zunächst den Ben. Der Ben ist ein IMI-Aktiver. Ist vor einigen Jahren nach Tübingen gezogen und das war sehr positiv für die IMI. Der Ben kann wirklich viel, der kann als Clown auftreten, kann Musik machen bei Kundgebungen. Ja, manche erinnern sich vielleicht noch an die künstlichen Intelligenzen, nee, was, Seifenblasen gegen künstliche Intelligenzversprechen oder so?
Echte Seifenblasen.
Echte Seifenblasen.
Künstliche Intelligenzversprechen.
Genau. War super, dein Mikrofon funktioniert auch schon, Soundcheck nebenher passiert. Dein Geld verdienst du als Informatiker, schreiben kannst du auch noch und bist jetzt sozusagen unser Autor für die Themen um die Arktis, aber im Weltraum waren wir auch schon. Naja, also Ben Müller hier aus Tübingen wird uns die anstehenden Eskalationen oder Konfliktdynamiken um die Arktis erläutern. Und anschließend Merle Weber, die war auch schon mal länger in Tübingen, lebt aber eigentlich in Hamburg, studiert dort unter anderem, aber ist auch sehr viel schreibend unterwegs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ungefähr, ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Leute hier schon was von ihr gelesen haben, ohne es zu merken. Also für verschiedene Newsletter zur deutschen Außenpolitik unter anderem. Genau, und sie wird uns die hochdramatische Dynamik um die Ostsee, das war uns ja gar nicht klar, oder doch, aber wie präsent es bis dahin auch werden würde. Gut, jetzt seid ihr wirklich alle ganz ruhig geworden. Ich habe gequatscht, genug gequatscht. Ich würde das Wort an den Ben übergeben und wünsche euch einen gewinnbringenden Vortrag. Ich bin zuversichtlich.
Hallo. Ja, danke für die Einführung und die Gelegenheit, hier was über Konflikte um die Arktis zu erzählen. Wenn man über die Arktis redet, muss man auf jeden Fall über Klimawandel reden. Die Klimaerwärmung ist in der Arktis einfach viel deutlicher zu spüren als im Weltdurchschnitt. Man merkt das am der Ausdehnung des Seeeises, vor allem im Sommer, wenn es das Minimum erreicht. Das wird bedeckt eine viel geringere Fläche, als es früher war. Aber auch im Winter, da dehnt es sich zwar weiter aus, aber es ist einfach dünner und nicht mehr so stabil. Die Temperaturen steigen, Permafrostböden tauen auf, das hat Auswirkungen auf Infrastruktur, Bodenerosion, Straßen, Brücken, Pipelines, alle nicht mehr stabil, eine Konfrontation und man weiß nicht genau, was da alles für Kipppunkte vielleicht schon erreicht sind oder noch erreicht werden. Also Klimawandel ist einfach für die Arktis ein großes Thema. Andererseits hat der Rückgang der Vereisung natürlich auch Verheißungen, dass man da neue Schifffahrtswege in Betrieb nimmt oder Rohstoffe fördern kann. Und daher ist die Arktis in den letzten Jahren also schon auch da stärker in den Blick gekommen. Wenn wir über Konflikte in der Arktis reden, reden wir nicht über umstrittene Landgebiete. Das letzte Stück Land, das umstritten war, das war die Insel Tartupaluk. Das wurde im Juni zwischen Kanada und Grönland aufgeteilt. Die Staaten haben dabei auch betont, dass sie das machen, um Russland zu zeigen, dass man Konflikte auch friedlich lösen kann. Also wenn beide Staaten zum gleichen Militärbündnis gehören und es nur um eine Felsinsel von etwa 1 Quadratkilometer Größe geht, die auch ein paar hundert Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt ist, dann geht das vielleicht auch ganz friedlich. Wir reden eigentlich auch nicht um den Streit um Seegrenzen. Also es sind nicht alle Seegrenzen in der Arktis festgelegt. Insbesondere die Seegrenze zwischen den USA und zwischen Kanada ist umstritten. Aber das würde ich jetzt nicht als Konflikt bezeichnen. Und ansonsten, also die Seegrenzen von Russland sind geklärt. Also das ist kein Konfliktpunkt. Was eventuell ein Konfliktpunkt werden könnte, sind die Festlegung der Festlandsockel, also was dann am Meeresuntergrund noch für Rohstoffausbeutung zur Verfügung steht. Da ist so, dass das Gebiet um den Nordpol von Russland, von Kanada und von Dänemark gleichzeitig beansprucht wird. Das kann zu einem Konflikt führen und in vielen Medien wird das auch so als Kampf um den Nordpol dramatisiert. Man muss auch gucken, Russland hatte da 2007 in einer spektakulären Aktion mit einem ferngesteuerten U-Boot eine russische Fahne am Meeresgrund befestigt. Das wird allerdings schon auch als symbolische Aktion gewertet, so ähnlich wie eine US-Fahne auf dem Mond oder so. Also das, vor allem von den tatsächlichen Auseinandersetzungen um die Festlandsockelgrenzen muss man einfach sagen, die Staaten halten sich da an das UN-Seerechtsübereinkommen und da sind eigentlich auch keine Konflikte zurzeit. Konflikte gibt es. Einmal den gegenseitigen Vorwurf der Militarisierung der Arktis und den Status der Schifffahrtswege. Also daran wird viel aufgehängt, sind so die Nordostpassage und die Nordwestpassage, die jetzt halt mehr und mehr eisfrei sind. Sind die zugänglich oder nicht? Und wer hat da die Kontrolle drüber? Das sind also das, woran man die Konflikte am stärksten merkt. Es gibt auch noch ein bisschen Konflikte um die Rolle von dem Archipel Svalbard. Das ist nach dem Spitzbergenvertrag eine demilitarisierte Zone und was es genau heißt, da werde ich aber heute nicht drauf eingehen. Um den Status der Schifffahrtswege genauer zu verstehen, muss man ein bisschen sich mit dem UN-Seerechtsübereinkommen beschäftigen. Das legt halt fest, dass ein Küstenstaat bis zu 12 Meilen als Hoheitsgewässer, als Küstenmeer beanspruchen kann. Danach kann es noch eine ausschließliche Wirtschaftszone beanspruchen bis zu maximal 200 Meilen und danach beginnt die hohe See. Schon in der ausschließlichen Wirtschaftszone herrscht freie Schifffahrt. Das heißt, der Küstenstaat kann da nur die Rohstoffe und die wirtschaftliche Nutzung hat er darüber die Hoheit, aber über die Schifffahrt kann er nichts bestimmen. Und selbst im Küstenmeer, da hat der Küstenstaat volle Souveränität, aber trotzdem gibt es zumindest laut UN-Seerechtsübereinkommen Durchfahrtsrechte für andere Staaten. Es gibt immer das Recht der friedlichen Durchfahrt, das heißt, wenn dann andere Schiffe einfach nur durchfahren, dann ist es möglich. Und in Meerengen, die der internationalen Schifffahrt dienen, gibt es auch noch das Transitdurchfahrtrecht. Also, dass darüber eigentlich keine Einschränkungen der Schifffahrt möglich sind. Es gibt im UN-Seerechtsübereinkommen aber auch Möglichkeiten, die Küstenlinie zu vereinfachen, dass es nicht immer direkt nur die Küste betrachtet wird, sondern dass so gerade Basislinien gezogen werden. Die Idee ist, dass Buchten, Fjorde, Flussmündungen oder sowas, dass man da einen vereinfachteren Küstenverlauf praktisch auf der Karte hat, und aber auch, dass man eventuell vorgelagerte Inseln oder Riffe oder sowas halt praktisch zur Küste dazu ziehen kann und da gerade Basislinien ziehen kann, um das Ganze zu vereinfachen. Und diese gerade Basislinie ist praktisch der Ausgangspunkt für die Messungen ab wann dann die 12 Meilen Küstenmeer losgehen. Was dann jenseits der Basislinie, also landseitig, entsteht an Wasserflächen, das sind innere Gewässer und die sind praktisch so wie Seen oder Flüsse und da gibt es erstmal kein Durchfahrtsrecht für andere Staaten. Die müssen dann halt um die vorgelagerte Insel drumherum oder sowas fahren. Und das ist tatsächlich was, was halt für die Arktis eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber das ist das Archipel von Kanada in der Arktis. Und Kanada hat 1985 gerade Basislinien festgelegt. Das sind die roten Striche auf der Karte. Und geht einfach einmal ringsrum, sodass alle Wasserwege, die zwischen diesen Inseln sind, praktisch innere Gewässer von Kanada sind. Und kein Durchfahrtsrecht besteht für andere Staaten. Insbesondere betrifft das die Nordwestpassage. Nordwestpassage sind so verschiedene Wasserwege zwischen diesen Inseln durch. Manche sind enger, manche sind mehr von Eis beeinträchtigt und sowas. Aber so um praktisch auf der Nordwestpassage den Arktischen Ozean zu durchqueren, muss man durch den Archipel von Kanada durch. Und nach der Auffassung von Kanada sind es halt innere Gewässer, das heißt, ohne die Genehmigung von Kanada dürfen da fremde Schiffe nicht durchfahren. Justin Trudeau hat das im August auch nochmal bekräftigt, die Nordwestpassage ist kanadisches Gewässer, Punkt. Nun, bei Kanada ist es jetzt nicht so stark umstritten, einmal ist die Nordwestpassage nur für kurze Zeit eisfrei, und dass sie jetzt nicht so die wichtige Schifffahrtsroute ist. Und insbesondere die USA hat mit Kanada ein Abkommen, sodass sie zwar den Status nicht akzeptieren, aber dass sie jederzeit, wenn sie da Durchfahrten anmelden, dann die auch genehmigt kriegen. Bei Russland ist es ein bisschen anders. Also auch Russland hat gerade Basislinien gezogen. Einmal halt Buchten wie den Obbusen oder das Weiße Meer oder sowas abgegrenzt, aber auch alle Wasserstraßen, die zwischen den einzelnen Meeren in der Arktis sind, die sind jetzt praktisch zu inneren Gewässern erklärt, weil immer die von Russland gezogenen geraden Basislinien da entlang führen. Das heißt, wenn ein Schiff da jetzt auf der Nordostpassage durch die Arktis fahren will, kommt es immer durch diese Meerengen, die Wasserstraßen, die halt zu inneren Gewässern Russlands sind. Und ohne Genehmigung von Russland darf es da nicht durchfahren. Es müsste also außenrum um die Inseln, und da ist natürlich das viel näher am Nordpol, da ist halt vereist. Wird halt, das führt halt tatsächlich zu Konflikten, weil das halt kritisiert wird, diese Haltung. Die USA insbesondere sagen halt, das sind Schifffahrtswege, da darf man durchfahren, und sind halt andere Auffassung. Also Russland hat tatsächlich, gibt es noch einen weiteren Passus im UN-Seerechtsübereinkommen, das lese ich jetzt nicht vor, aber das ist ein Spezialpassus für eisbedeckte Gebiete, dass da die Staaten zum Schutz der Umwelt auch noch Einschränkungen innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone durchführen können. Und Russland, ich gehe nochmal zurück, hat praktisch wendet diesen Artikel an, sodass alles, was also auch zwischen, dass man also auch nicht einfach um die Insel rumfahren kann, sondern dass dann da immer halt zum Schutz von eisbedeckten Gebieten da nicht einfach durchfahren kann. Das ist praktisch der ganze Weg von der Karasee bis zur Beringstraße, das ist so die nördliche Seeroute, unter russischer Kontrolle steht und da von anderen nicht einfach befahren werden kann. Und das wird halt viel stärker, als es im Fall von Kanada ist, thematisiert, insbesondere weil natürlich viele auch Streit mit Russland suchen und das natürlich eine willkommene Gelegenheit ist, da zu provozieren und was zu machen. Ich will jetzt noch was zu Akteuren sagen bei den Konflikten um die Arktis, um ein bisschen Zeit zu bleiben, jetzt nicht über alle Akteure, die da eventuell in Frage kommen, aber ich habe mir so ein paar rausgesucht. Also neben den fünf Staaten, die direkt an den Arktischen Ozean angrenzen, also Russland, USA, Kanada, Dänemark bzw. Grönland und Norwegen, gibt es dann noch drei Staaten, die Territorium in der Arktis haben. Das sind Island, Schweden und Finnland. Aber es gibt auch Akteure von außerhalb, die da auch mitmischen wollen. Wie man an der Karte unschwer sieht, ist Russland ein wichtiger Akteur, einfach von der Ausmaß. Also die Hälfte der Arktis gehört zu Russland. Russland hat die größte Eisbrecherflotte von allen Staaten, etwa 40 Eisbrecher, davon 6 mit Atomreaktoren betriebene starke Eisbrecher. Russland nutzt die Arktis intensiv zur Rohstoffgewinnung. Insbesondere wird in den letzten Jahren halt Erdgasförderung ausgebaut. Und Russland will auch die nördliche Seeroute, also den Teil von der Karasee bis zur Beringstraße, von der Nordostpassage, stärker ausbauen und stärker für die Schifffahrt wirtschaftlich machen, also, aber halt unter russischer Kontrolle, deswegen da halt diese geraden Basislinien und Sachen. Russland hat auch die Arktis militärisch oder sie ist da präsent militärisch. 2007 hat es Patrouillen mit Bomberflugzeugen aufgenommen, nicht in dem Umfang, wie das im Kalten Krieg gang und gäbe war, aber ist doch halt den anderen Staaten aufgefallen. 2007, das passt natürlich auch, wenn man guckt, was Jürgen vorhin da in der Zeitleiste erzählt hat, das ist natürlich so der Zeitraum, als Russland da Skepsis gegenüber der NATO entwickelt, sodass es da einfach auch auf seine Sicherheit guckt. Russland hat zahlreiche Militärbasen und Flugplätze und andere Einrichtungen in der Arktis reaktiviert oder auch neue gebaut, wobei vieles davon sind eigentlich Dual-Use-Basen. Die sind teils schon von Militär bestückt, aber die dienen halt dann auch für Such- und Rettungseinsätze oder Wetterbeobachtung oder alles mögliche andere. Russland ist auch dabei, seine U-Boot-Flotte auszubauen. Die russische Nordflotte ist in der Arktis stationiert, so bei Murmansk, also in der Barentssee. Das hat den Grund, dass da die Häfen dort eisfrei sind und dass die Schiffe von dort auch den Atlantik erreichen können. Zur russischen Nordflotte gehören auch U-Boote mit Atomwaffen. Also von daher ist natürlich die Nordflotte und alles, was Russland in der Arktis hat, auch wichtig als atomares Zweitschlagpotenzial für Russland. Die russische Marinedoktrin, die dieses Jahr nochmal neu gefasst wurde, zählt die Arktis zu den lebenswichtigen Gebieten für die russischen Interessen. Und wie gesagt, Russland schränkt das Befahren der nördlichen Seeroute ein. Als weiterer Akteur wird häufig China genannt, insbesondere von den USA, was aber wohl eher den Grund hat, dass die USA natürlich auch den Konflikt mit China sucht oder da dieses Konkurrenzdenken. China hat 2018 eine Arktis-Strategie, also so eine Policy veröffentlicht und sich da drin als arktisnaher Staat bezeichnet. Das soll halt heißen, dass so der nördlichste Zipfel von China sehr dicht am Polarkreis ist, was auch immer sehr dicht heißt, aber jedenfalls ist es die Selbstbezeichnung von China, die ja auch an andere Staaten dann provoziert. China hat an den Schifffahrtswegen durch die Arktis durchaus auch strategisches Interesse. Einmal sind die teilweise kürzer, um Europa zu erreichen. Es kommt ja immer darauf an, welchen Ausgangs- und Endhafen man nimmt. Und zum Zweiten werden damit kritische Meerengen wie die Straße von Malakka oder der Suezkanal oder sowas umfahren, dass da China einfach als strategische Option das gerne hat, da die Arktis als Schifffahrtswege. Redet in dem Zusammenhang auch von der polaren Seidenstraße, also halt im Kontext von der ganzen Seidenstraßeninitiative. China hat auch versucht, oder China ist an russischen Erdgasprojekten in der Arktis finanziell beteiligt, hat auch versucht, sich in anderen Staaten einzukaufen, um da halt so strategische Stützpunkte zu kriegen. Ich glaube, teilweise hat das auch funktioniert, aber gerade in den letzten Jahren ist China oft abgeblitzt, also in Grönland, in Island, in Finnland oder wo versucht hatten, irgendwo Häfen oder Minen oder sonst irgendwas herzubekommen. China hat fällt nicht durch militärische Aktivitäten in der Arktis auf. Also das muss man einfach sagen, auch wenn das von den USA häufig so als in einem Zug wie Russland da gesehen wird. Die USA sind natürlich auch ein Akteur, zumindest in den letzten Jahren. Also die haben die Arktis lange vernachlässigt, aber zumindest seit 2019 sind sie da sehr aktiv. Also da gibt es eine Rede von Mike Pompeo, also dem Außenminister, und Donald Trump. Der hatte am Rande vom Treffen des Arktischen Rats in Finnland die Arktis als Arena für Konkurrenz und Machtdemonstrationen und sowas bezeichnet und da auch irgendwie harte Worte gegen Russland und China stark aufgetreten. Und seit dem Zeitpunkt haben auch alle Truppenteile der USA ihre eigene Arktis-Strategie veröffentlicht, teils also auch mit so klaren Worten, wir müssen die Dominanz in der Arktis erreichen oder wenn man da Frieden will, dann muss man den durch Stärke gewinnen. Als Teil von den Auseinandersetzungen um die Schifffahrtswege möchte die USA halt ihr Freedom of Navigation Operations Konzept in der Arktis auch anwenden. Das ist das, was sie auch im südchinesischen Meer viel machen, einfach mit Kriegsschiffen hinfahren und die Haltung der Küstenstaaten halt provozieren, gucken, was ist, also gerade wenn Russland da innere Gewässer reklamiert, können sie da einfach durchfahren oder nicht. Deshalb wollen sie in der Arktis auch machen. 2020 waren sie auch mehrfach mit Kriegsschiffen in der Barentssee, also hier ist ein Bild davon. Weiter sind sie jetzt noch nicht, auch weil es Stimmen gab, das wäre halt also von Militärberaterinnen aus den USA, die meinen, das wäre halt gefährlich ohne Eisbrecher. Und die USA hat nur alte Eisbrecher, die neuen sind zwar beauftragt, aber der Bau sollte eigentlich vor einem Jahr schon losgehen, es verzögert sich aber. Die USA hat jetzt auch im Oktober 2022, also erst vor kurzem, eine neue nationale Arktis-Strategie verabschiedet. Die steht klar unter dem Zeichen des Ukraine-Kriegs. Also die USA sagt, eine Kooperation mit Russland ist praktisch nicht möglich in der Arktis. Und sie möchten ihre militärische Präsenz in der Arktis ausbauen. Sie befürworten die Einigkeit der NATO in der Arktis, also wenn jetzt halt Schweden und Finnland da zur NATO dazukommen wollen, aber vielleicht auch solche Sachen, dass halt Kanada und Dänemark sich nicht mehr um diese Insel Tartupaluk streiten. In der Arktis-Strategie geht es auch um Klimawandel und sowas, aber es sind einfach diese Sicherheitsfaktoren sind da präsent. Anderer Akteur, der jetzt nicht direkt in der Arktis anliegt, aber Großbritannien hat bereits im März 2022 ein Strategiepapier veröffentlicht, wo es halt militärische Teilnahme im hohen Norden und auch in der Arktis ankündigt. Da geht es auch um die, also ist jetzt noch nicht vom Ukraine-Krieg beeinflusst, aber es geht auch einfach um die Schifffahrtsrechte in der Arktis. Großbritannien möchte da so eine Ordnungsmacht darstellen und möchte bösartiges oder destabilisierendes Verhalten herausfordern und geht da sehr streitlustig ran. Die Idee ist wahrscheinlich auch, die USA in der Arktis ein bisschen zu entlasten, dass die USA sich um China kümmern kann und dass da jetzt eine andere Militärmacht in der Arktis präsent wird. Also tatsächlich hatte die Deutsche Stiftung Wissenschaft und Politik der deutschen Regierung vorgeschlagen, diese Rolle zu übernehmen, aber daraus ist nichts, also soweit ich weiß, nichts geworden. Dafür übernimmt Großbritannien das jetzt. Sie erwähnen da auch dann diverse Waffen, die sie halt schon haben, Schiffe, Flugzeuge und Drohnen, die es machen will. Großbritannien ist aber tatsächlich da auch schon aktiv. Also jetzt im Oktober 2022 war halt dann britische Fregatte und ein britisches Versorgungsschiff in der Barentssee zusammen mit einer norwegischen Fregatte, um da halt Fahne zu Flagge zu zeigen und Russland zu provozieren. Wenn man überlegt, was letztes Jahr im Schwarzen Meer das britische Schiff HMS Defender ist da halt durch die 12-Meilen-Zone der Krim gefahren und hat eine heftige Reaktion von Russland ausgelöst. Und da kann es gut sein, dass halt hier solche Schiffe in der Barentssee da auch zu Eskalationen führen. Ein anderes Beispiel ist im August 2022, da ist ein britisches Spionageflugzeug, oder es wird von Russland beschuldigt, in den russischen Luftraum eingedrungen zu sein. Das weiß man jetzt natürlich nie. Ich meine, die Briten sagen, sie waren es nicht, sie kennen die Routen. Aber einfach durch solche Aktivitäten, was muss Großbritannien in der Barentssee machen? Und das kann einfach zu Spannungen führen und eskalieren und sowas. Noch kurz was zur NATO in der Arktis. Die NATO hat keine Strategie für die Arktis, was ein bisschen daran liegt, dass halt verschiedene NATO-Staaten da einfach unterschiedliche Interessen haben. Insbesondere ist halt Norwegen zurückhaltender und möchte Russland, oder zumindest in der Vergangenheit wollte Norwegen Russland nicht provozieren, hat da sehr darauf geachtet, dass da andere Staaten nicht so präsent sind. Und auch Kanada hat sich lange sehr gegen eine Präsenz der NATO in der Arktis gewehrt. Da gab es jetzt im August dieses Jahr einen Besuch von Jens Stoltenberg in Kanada und Kanada hat da seinen Widerstand ein bisschen aufgegeben und Stoltenberg hat dann angekündigt, dass die NATO mehr Präsenz in der Arktis zeigen will. Also traditionell hat da die Arktis, hat die NATO eher so die GIUK-Lücke, also dass halt diesen Meerengen zwischen Grönland, Island und Großbritannien im Blick, weil sie befürchten, dass die russischen Schiffe der Nordflotte durch diese Meerengen in den Atlantik eindringen und um das halt zu kontrollieren und eventuell zu verhindern, ist halt die NATO da traditionell stark. Auch geht es um die Verstärkung von der Nordflanke, was ja bisher vor allem Norwegen ist, also weil immer befürchtet wird, Russland könnte einmarschieren, wie halt die NATO-Staaten dann schnell Norwegen unterstützen können. Da war 2018 das große NATO-Manöver Trident Juncture. Dieses Jahr gab es das norwegische Manöver Cold Response, was praktisch das gleiche Szenario geübt hat. Und das wird wahrscheinlich weitergehen. Wahrscheinlich dann mit Schweden und Finnland auch noch mehr. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Also ich könnte jetzt hier noch zu verschiedenen Militärbasen was sagen. Aber vielleicht lassen wir es auch einfach
Militärbasen sind schon spannend.
Ja, also eine einzelne rausgesucht. Russland hat halt auf den Inseln teils auch wirklich neue, also diese Franz-Josef-Land, das Nagurskaya, das ist das, wo wir vorhin auch das Bild gesehen hatten, Rogatjovo auf Novaya Zemlya und bei Temp, das sind praktisch wirklich mit Flughafen, Kasernen, Luftabwehr, Radarstationen und so allem möglichen ausgestattet, die natürlich dann auch Seenotrettung machen und sonst was da, aber die natürlich da gerade auf den Inseln vorgelagert dann auch kontrollieren können, dass da niemand eindringt. Auf der Wrangel-Insel, das ist vor allem eine Radarstation, da hat die USA ein bisschen Sorge, dass die da nach Alaska andererseits, die USA ist jetzt nicht direkt am Arktischen Ozean dran, die hat ihre Militärflughäfen und Kasernen ein bisschen weiter bei Fairbanks und Anchorage am Pazifik. So hat dann noch die Thule Air Base in Grönland, die genutzt wird, und die Marinestation Keflavik auf Island ist aber praktisch auch von den USA genutzt, wobei USA nutzen natürlich auch in Norwegen, also den Hafen Tønsnes, der wird regelmäßig von U-Booten angelaufen, die halt Besatzung austauschen oder Vorräte aufnehmen, die also auch britische U-Boote machen, dass die da halt einfach Station machen und einen Hafen nutzen. Ja, Norwegen hat da noch zwei Militärflughäfen in Evenes und Irland. Kanada ist eher nicht so präsent. Die haben da zwar auch einen Flughafen direkt nah am Nordpol, aber ist einfach nicht so präsent. Und die USA hat keinen Tiefwasserhafen in der Arktis. Und wie gesagt, die russische Nordflotte bei Severomorsk. Okay, dann mal soweit.
Danke, Ben.